Viel Spaß, liebe Kids, beim Kinderprogramm und viel Spaß euch jetzt bei der Predigt. Der Kornbauer, das Leben und der Tod. Heute Teil 1, nächsten Sonntag, Ewigkeitssonntag Teil 2. Beide Sonntage, beide Predigten beziehen sich auf dieselbe Geschichte. Und sagen wir mal so, einer meiner Hauptaufgaben des Pastorseins ist ja die, dass ich geistliche Dinge, biblische Texte, versuche zugänglich zu machen und dadurch Gott Raum geben will, sagen wir mal. Und ich hoffe, dass ihr in diesem Text, was er spürt, was er ahnt, von Gott selbst letztendlich. Ja? Also der Text ist ja immer nur die Brücke zu Gott selbst. Also ich möchte euch mit hineinnehmen in ein Gleichnis aus dem Lukas-Evangelium. Nämlich das Gleichnis, also das Gleichnis ist die Textgattung, sagt man unter Theologen, übrigens auch meine Lieblingstextgattung, also das Gleichnis des reichen Kornbauers. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Dieses Gleichnis ist, wie jedes andere Gleichnis auch, erfunden. Das ist eine erfundene Geschichte, die hat so nicht stattgefunden, die ist ausgedacht, aber Gleichnisse haben einen großen Alltagsbezug. Ja? Also das ist nicht so, Gleichnisse sind nicht wie Fabeln oder so, wo Tiere auf einmal reden oder wie Märchen, die mit dem Alltag doch recht wenig zu tun haben und so. Sondern wenn Jesus ein Gleichnis erzählt, dann konstruiert er eine Geschichte. Er ist Geschichtsschreiber, Geschichtsausdenker. Er konstruiert eine Geschichte, so wie sie aber durchaus passieren könnte. Ja, deswegen können die Leute sich das durchaus vorstellen. Das ist ihre Lebenswelt, ihre Arbeitswelt. Viele Alltagsarbeitsbeispiele kommen in den Gleichnissen vor. Hier eben auch. So, es ist eine konstruierte Geschichte, die immer an einem Punkt eine ganz bestimmte Wendung hat, wo der Zuhörer aufhorcht. Aha, da ist auf einmal was anders als das, was Sie vielleicht erahnen würden. Ja, also irgendwo ist eine Pointe, eine Aussage drin, die den Zuhörer überrascht. So, und dieser überraschende Moment, der konnte auch von den Leuten verstanden werden. Da haben sie angedockt. Da konnten sie verstehen, was Jesus durch dieses Gleichnis eigentlich sagen will. So, und wir versuchen uns mal in die Lage zu versetzen, dieser Jünger oder dieser Zuhörer, sagen wir mal, er hat ja nicht immer tausende Leute vor sich gehabt, sein normales Predigt- und Zuhörerpublikum, seine Zuhörerschaft, lass es vielleicht 20, 30, 40 Leute sein, ja. So, wir versuchen uns da mal hineinzuversetzen. Ich werde die Geschichte jetzt mal lesen. Ihr könnt gerne auch mitlesen. Hier sehen wir sie. Das Gleichnis des reichen Kornbauers. Die Felder eines reichen Mannes hatten einen guten Ertrag gebracht. Der Mann überlegte hin und her, was soll ich tun? Ich weiß ja gar nicht, wohin mit meiner Ernte. Schließlich sagte er, ich weiß, was ich mache. Ich reiße meine Scheunen ab und baue größere. Dort kann ich mein ganzes Getreide und alle meine Vorräte unterbringen. Und dann werde ich zu mir selbst sagen, du hast es geschafft. Du hast einen großen Vorrat, der für viele Jahre reicht. Gönne dir jetzt Ruhe, iss und trink und genieße das Leben. Da sagte Gott zu ihm, du Narr. Noch in dieser Nacht wird dein Leben von dir zurückgefordert werden. Wem wird dann das gehören, was du dir angehäuft hast? Ende der Geschichte. So, diese Geschichte fasziniert mich erstmal, weil sie, das könnte man von Jesus auch anders denken und anders erwarten, weil sie mit Gott nicht ins Haus fällt. Kein Gleichnis fällt mit Gott ins Haus. Gleichnisse sind erstmal keine christliche, fromme Literatur, sondern Jesus weiß ganz genau, wen er da vor sich hat. Ganz normale Bauern und Handwerker und Familienväter oder was auch immer. Ja? Also ganz normales Publikum. Diese Geschichte ist was für jedermann, für ganz bodenständige Menschen, die erstmal ein ganz normales Leben leben. Ob als Christ oder nicht, das spielt dabei gar keine Rolle. So, man könnte sagen, dieses Gleichnis, gerade die ersten drei Viertel, ja, mal dick gedruckt, die ersten drei Viertel, das ist eine rein irdisch-menschliche Geschichte. Da spricht jemand mit sich selbst. Mehr passiert da gar nicht. Ja, mehr passiert da gar nicht. Die hat mit Gott im Grunde gar nichts zu tun. Und das ist Absicht. Gott kommt hier bewusst in diesem Teil gar nicht vor. Und es kommt auch nichts vor, was auf Gott schließen lässt erstmal, ja? Was auf ihn zielt. Manchmal weiß man ja schon, oh, der fängt die Geschichte so und so an, aber am Ende will er darauf hinaus. Das kann man in diesem Moment, also in dieser Geschichte gar nicht sagen. Die Leute, die vor Jesus saßen, keine Ahnung, worauf der hinaus will, ja? Also da redet dieser Bauer mit sich selbst. So, und wenn man sich mal die Worte in diesem Teil anschaut, dann gehören die zu einem Leben, das jeder Mensch auf dieser Welt kennt. Zumindest ganz erstmal in direkter Weise Menschen aus einer bäuerlichen Kultur, wie es damals gang und gäbe war. Aber auch für den Stadtmenschen von heute, zu denen zählen wir uns alle, glaube ich, erstmal nicht. Aber auch ein normaler Stadtmensch von heute, für den gilt das im übertragenen Sinne auch noch. Nämlich, schaut mal auf die Worte, sowohl die geschrieben sind, als auch die, die so ein bisschen in der Luft liegen. Jetzt sage ich mal ein paar Worte, die in der ursprünglichen Luther-Übersetzung stehen. Ja, die sind hier so ein Stück weit übertragen und umschrieben. Also in der Luther-Übersetzung sammeln, scheunen, Ernte, Feld, Vorräte. Und die, die in der Luft liegen, die Worte abreißen und aufbauen, nachdenken und grübeln, abwägen, ein Problem erkennen und dafür eine Lösung finden. Man könnte auch noch erweitern, Geld, Besitz, Beruf, Verstand, Logik, ja, und so weiter. So, also diese Begriffe und diese Geschichte ist nicht nur eine Geschichte für erfahrene, christlich geprägte Leute, sondern für jedermann. So, und das Erste, was man ganz nüchtern feststellen kann, all diese Dinge, Geld, Besitz, Ernte, Vorräte, Verstand und so weiter, haben in dieser Welt und auch in unserem Leben einen guten und berechtigten Platz. Ja? Die Bibel spricht eben, das ist ihre Stärke, nicht nur von Glaube und Herrlichkeit und Ewigkeit und Theologie und Bedeutung des Kreuzestods Jesu und so weiter, sondern sie nimmt das ganz normale Leben eines jeden Menschen ernst. Geld, Besitz, Ernte, Nahrung, Beruf und so weiter. So, Jesus geht mit dieser Geschichte also nicht, sag mal, über das wirkliche Leben und über die wirklichen Probleme, die ein Mensch so hat, hinweg, sondern er holt Menschen aus ihrem oder mit ihrem tatsächlichen Leben ab. Ja, also sie schwebt nicht irgendwie auf Wolke 7, sondern die Bibel ist ein Lebensbuch, ja, und Gott ist ein Lebensgott. So. Und Jesus weiß das, deswegen nimmt er diese Worte ernst, diese Geschichte ernst. So, wir steigen jetzt mal genauer in den Text ein. Ich möchte nochmal auf ein Schlüsselwort dieser Geschichte eingehen, weil es dreimal vorkommt. Fangt jetzt nicht an zu suchen und zu zählen. Sie kommen in der Luther-Übersetzung dreimal explizit vor. Hier sind sie wieder umschrieben. Und zwar ist das immer ein kleiner Hinweis in so einem kurzen Gleichnis. Wenn da ein Wort dreimal vorkommt, dann ist in jedem Gleichnis klar, okay, irgendwie scheint das ein zentraler Begriff zu sein. Und hier ist es das Wort sammeln. Ja, das ist grundlegend in dieser Geschichte, das Wort sammeln. Der Bauer will die Ernte ja sammeln, ja, deswegen baut er größere Scheunen. Was lässt sich jetzt über das Sammeln sagen? Das Sammeln ist ein Grundzug des Menschen, das war es schon immer. Der Mensch sammelt, der Mensch bewahrt auf, der Mensch sorgt vor, der Mensch ist ein Jäger und Sammler. Ja? Und der Mensch muss auch sammeln, er muss aufbewahren und lagern, denn ganz einfach, es ist nicht jede Woche Erntezeit. So, man kann nicht einfach von der Hand in den Mund, heute habe ich Hunger und deswegen gehe ich aufs Feld und hole mir das. Geht nicht. Ernte ist ein- oder zweimal im Jahr, je nachdem, wo man lebt. So, und jeder Bauer weiß, man erntet und natürlich lagert man die Ernte, ja, um den Rest des Jahres davon zu leben oder den Überschuss zu verkaufen oder wie auch immer. Dann ein weiteres wichtiges Wort dieser Geschichte, das Wort Scheune. Vielleicht ist es mal gut zu wissen, das Wort Scheune heißt auf Griechisch Apotheke. Das kennen wir. Die Apotheke ist scheinbar, zumindest sprachlich, auch eine Art Scheune für Medikamente. Die werden da aufbewahrt. Man geht da, die werden da nicht hergestellt, wenn man sie gerade braucht, sondern eine Scheune, die gewisse, also die Medikamente lagert und dann kann man sich im Laufe des ganzen Jahres daran bedienen. So, der Mensch sammelt. Also erstmal wirtschaftlich, ökonomisch, dann sammeln wir aber auch Daten, Informationen, Sammeldateien kennt ihr, ihr kennt Sammelordner, haben wahrscheinlich viele zu Hause. Warum machen wir das? Um nicht jedes Mal von vorne anfangen zu müssen. Also das ist gut, dass man auf die Dinge zurückgreifen kann, die man bereits weiß. Ja? Also um eine Ordnung zu haben, auch letztendlich um Ressourcen zu sparen. Also wir sammeln Informationen. Dann sammeln wir in gewisser Weise auch sozial. Wir sammeln im Grunde auch Anerkennung. Ja, wir tun was für unser Image. Wir wollen, dass das nicht in Vergessenheit gerät, was man für eine Gemeinschaft oder für andere Menschen auch tut und auch gerne getan hat. Man will da auch nicht bei Null anfangen. Wir sammeln Anerkennung, Pluspunkte, wir sammeln Sympathien. Ja, uns ist unser Image nicht egal. Wir sammeln auf vielen Ebenen. Der Mensch ist ein Sammler. Und dass der Mensch ein Sammler ist, auf vielen Ebenen ein Sammler ist, geht auf ein Urbedürfnis des Menschen zurück. Und jetzt horcht mal in euch hinein, ob das passt. Nämlich das Bedürfnis nach Sicherheit, nach Versorgtsein, nach einem möglichst guten und möglichst langen Leben. Ja, deswegen sammeln wir. Unser Leben soll nicht morgen zu Ende sein. Weder unser körperliches noch unser soziales Leben. Deswegen sorgen wir vor. So, das hat jeder von uns tief in sich. Jetzt kommen wir mal zum Verhalten des Bauern. Wir sind immer noch in diesem recht nüchternen ersten Teil dieser Geschichte. Und zunächst liegt ja die Frage in der Luft. Ja, meine Güte, handelt der Bauer denn hier jetzt irgendwie falsch? Was ist denen denn jetzt vorzuwerfen? Ja, immerhin wird er ja nachher von Gott selbst als Narr bezeichnet, ja, als Idiot, würden wir heute sagen, als Dummkopf, meine Güte, also ja, du Idiot. Handelt der Bauer hier falsch, indem er die Scheunen baut? Fragezeichen. Und die Antwort muss sein, obwohl ich kein Bauer bin, die Antwort muss sein, nein, er handelt nicht falsch, ja. Dieser erste Teil dieser Geschichte ist nicht nur eine urmenschliche Geschichte, Bedürfnis nach Sicherheit, sondern das Verhalten des Bauerns ist absolut nachvollziehbar. Wer will ihm da irgendwie jetzt einen Vorwurf machen, wie er handelt? Ja? Er hat eine Rekordernte und jetzt versucht er das irgendwie zu lagern. Also meine Güte. Ne? Also er hat ein Problem, ein schönes Problem zugegebenermaßen. Die Scheunen sind zu klein. Und jetzt findet er eine Lösung dafür. Er baut ein Lager, wo er diese Ernte fachgerecht lagern kann. Der Bauer überlegt und handelt so, glaube ich, wie die meisten von uns, oder zumindest in ähnlicher Weise, handelt er und überlegt er, wie wir das auch tun würden, wie wir das auch jetzt tun zu Hause. Ja? Ich habe auch Vorräte in meinem Vorratsraum. Ist da was dran auszusetzen? Sein Verhalten ist also nicht verwerflich. Ja? Das muss ich deswegen sagen, weil es beim Lesen dieses Gleichnisses immer schon ganz besonders schlaue Füchse gegeben hat, die so ein bisschen dem Bauern was unterstellen wollen. Das wollen sie ihm unterjubeln, nämlich sein Motiv, indem sie zum Beispiel gesagt haben, ja, der Bauer, der nimmt die Rekordernte ja einfach so hin, der ist ja gar nicht dankbar, sollte der nicht erstmal ein Danklied und Dankgebet loswerden? Und das ist genau das, was Gott nicht gefällt und deswegen sagt der Idiot, ja. Dann vielleicht eine andere Möglichkeit, die andere Unterstellung, der Bauer behält alles für sich, der ist ja gar nicht barmherzig, der ist ja gar nicht großzügig, muss ja nicht auch an die Armen und Schwachen denken, kommt ja in dieser Geschichte gar nicht, wo ist denn das, also die Barmherzigkeit so, und deswegen wird er zu Recht als Idiot beschimpft und so weiter, ja, also irgendwelche Leute dichten diesen Bauern einfach irgendwas an. Das Problem ist nur, das steht hier alles gar nicht. So, das ist alles nur Unterstellung. Ja? So, also er handelt rechtzeitig, besonnen, er sieht das Problem, er findet eine Lösung dafür. Mir ist der Bauer, weiß nicht, ob euch das auch so geht, mir ist der Bauer ehrlich gesagt ziemlich sympathisch so in seiner Denke. Und auch, ich weiß nicht, ob ihr zu den Leuten gehört, die viel mit sich selbst reden, ob jetzt tatsächlich akustisch hörbar oder zumindest in Gedanken, das macht dieser Bauer auch. So. Und ich mache das auch ziemlich viel. Beim Joggen, ihr wisst gar nicht, wie viel ich rede beim Joggen. Also manchmal predige ich mir selbst. Da bin ich ganz froh, dass ich da alleine bin. Also, das Verhalten dieses Bauerns ist goldrichtig. Übrigens auch nach dieser Geschichte, ja, wenn man dieses das Ende kennt, wir kennen ja das Ende, die Zuhörer in dieser Situation noch nicht, aber wir kennen ja jetzt das Ende, auch diesen angekündigten Tod des Bauern, ja, bleibt sein Verhalten trotzdem richtig. Also ein Bauer von heute, der diese Geschichte kennt und total ernst nimmt, der wird bei der nächsten Ernte trotzdem es genauso machen wie dieser Bauer. Der wird die Ernte irgendwie lagern. So. Also, die Frage ist immer noch offen, was ist das Problem? So, was hat dieser Bauer denn nun falsch gemacht? Warum ist er ein Idiot? So, jetzt lesen wir mal nicht die zweite Hälfte, aber nehmen wir mal das letzte Viertel in den Blick. Und dann werde ich, okay, das ist noch der Vers davor. Und dann werde ich zu mir selbst sagen, du hast es geschafft. Du hast einen großen Vorrat, der für viele Jahre reicht. Gönne dir jetzt Ruhe, iss und trink und genieße das Leben. Das ist noch das Selbstgespräch dieses Bauerns, ja. Also der Bauer wähnt sich immer noch allein. Er ist ja, kein anderer Mensch ist da. Er ist alleine in seinem, in seiner Schreibstube oder in seinem Arbeitszimmer. Er sitzt da am Schreibtisch. Er ist im Selbstgespräch. Er plant fleißig. Und dann driftet der Bauer so ein bisschen gedanklich ab. Ja? Der Bauer fängt schon an zu träumen. Er fängt an zu träumen. Vor seinem inneren Auge sieht er die Scheune schon. Oh, ein gutes Ding. Ein gutes Ding. Große Scheune. Und er wähnt sich schon, er sieht schon seine, wie er sich so mit der Scheune im Rücken da sitzen sieht, oh, sorglos. Ich kann endlich essen und trinken, ohne auf irgendwas achten zu müssen. Ich kann genießen. Er driftet so ein bisschen ab. Sein großes Bedürfnis nach Sicherheit für lange Jahre, vielleicht bis zum Lebensende. Oh, endlich habe ich sehe mich da schon in meinem Schaukelstuhl und das Leben genießen. So. Ja. Kein Leben mehr, das nur aus Arbeit besteht und das auch gefährdet ist, das immer auch seine Belastungen mit sich bringt und seine Sorgen und so. Endlich Schluss damit. So, er merkt allein bei dem Gedanken, wie sein Blutdruck nach unten geht, wie das ihn beruhigt, alles zu haben. Ja, und wer von uns hat das nicht mal diesen, wer von euch hat mal nicht diesen Gedanken gehabt, sagen wir mal zum Beispiel im Lotto zu gewinnen oder so und sich dann vorzustellen, nicht mehr arbeiten gehen zu müssen oder viel teilen zu müssen, nicht mehr auf den Cent oder auf den Euro, noch nicht mal auf die 1000 Euro achten zu müssen, spielt alles keine Rolle mehr. Wer kennt diesen Gedanken nicht? So. Ein Vorrat, der für viele Jahre reicht. Wäre doch schön, oder? Dann, wenn ich diese Scheune gebaut habe, dann habe ich endlich diese Ruhe, sagt dieser Bauer zu sich. Dann endlich habe ich das, dann endlich. Und dieses dann endlich, das kennen wir. Wir kennen diese dann endlich Sätze. Wir formulieren sie nur anders. Und zwar, vielleicht habt ihr das bei Gesprächen oder bei Aussagen mal, habt ihr mal folgenden Satzanfang gehört. Wenn ich erst mal Punkt, Punkt, Punkt. Wenn ich erstmal, Punkt, Punkt, Punkt. Das Kind sagt noch, wenn ich erstmal Taschengeld bekomme. Boah, was ist da alles möglich? Wenn ich erstmal mein Fahrrad habe und da irgendwo mit hinfahren kann. Dann bin ich mobil. Wenn ich erstmal 16 bin. Wenn ich erstmal mit Schule fertig bin. Au, ja, endlich keine täglichen Hausaufgaben, Klausuren. Oh, endlich. Dann endlich, ja. Wenn ich erstmal ausgezogen bin, wenn ich endlich mein eigenes Leben habe, wenn ich erstmal mein eigenes Geld verdiene. Ich weiß noch ganz genau, wie ich mein erstes Gehalt bekommen habe. Oh ja, das war gut. Davon habe ich mir so einen kleinen Modellhubschrauber gekauft. Als Zeichen für mich, ich kann jetzt machen mit meinem Geld, was ich will. Der Hubschrauber, den habe ich zweimal geflogen, dann lacht er in der Ecke, also gut. Also, wenn ich erstmal mein eigenes Geld verdiene, wenn ich erstmal verbeamtet bin, sagt vielleicht der ein oder andere Lehrer, Beamter, was auch immer, wenn die Kinder erstmal aus dem Gröbsten raus sind, oh ja, wenn die Kinder erstmal aus dem Haus sind, wenn ich irgendwann mein Haus abbezahlt habe, Wenn ich erstmal in Rente bin, dann, wenn ich wieder einigermaßen auf den Beinen bin, wenn ich die Krankheit hinter mir habe, dann und so weiter und so weiter. Und dieser Bauer sagt eben, wenn ich erstmal diese Scheunen gebaut habe und diese Rekordernte gelagert habe, dann habe ich's. Dann habe ich Ruhe. Dann ist die Sicherheit da, sich fallen lassen, sorgenfrei sein. Das ist die Sicherheit, die ich mir wünsche, die ich haben will. Dann ist Zeit für Genießen, für fröhlich sein, für genüsslich essen und trinken. So, und der Bauer war gerade angefangen zu träumen. Ja. Eigentlich muss man sich den Bauern sofort, ich sehe ihn förmlich da sitzen an seinem Schreibtisch, er driftet so langsam ab, erst wie er ganz nüchtern plant, ja, er hat Skizzen da liegen von seiner Scheune, Statik muss stimmen, spitzer Bleistift, Zirkel, Lineale und so weiter, das muss alles auch Sinn machen und so weiter. Da plant er ganz konzentriert und dann schweift er gedanklich ab. Er schweift gedanklich ab, lässt den Bleistift ein bisschen sinken und dann sagt er, ach, liebe Seele, weil in der Luther-Übersetzung steht, ach, liebe Seele, sagt er da zu sich, liebe Seele, jetzt, du hast jetzt alles, ja, du hast jetzt alles, was du brauchst, endlich kannst du ausatmen, ach, gut, ja, dir Ruhe gönnen, essen, was ich mir bisher nicht leisten konnte, trinken, wie viel ich will, kein frühes Aufstehen mehr am nächsten Morgen, kein Rationieren mehr, kein Sparen mehr, ich muss nicht mehr auf jeden Euro achten. Oh, ist das gut? Ist das gut? Das Leben genießen. Und genau in diesem Moment, du Idiot! Du Idiot! Ja, also aufwachen, aufwachen, du Idiot! Gott reißt ihn förmlich aus seiner Wolke 7. Er war gerade so schön dabei, sich da in seinem Schaukelstuhl zu wehen. Und dann kommt Gott dazwischen. Und ich habe ja gesagt, Gott ist kein Träumergott, Gott ist ein Gott des Lebens. Und er holt ihn jetzt wieder ins Leben zurück. Gott unterbricht ihn förmlich beim Träumen bis zu seiner Träumerei. Als er da saß mit Zirkel und Bleistift, es war ja gar nichts passiert. Gott hatte gar keine Einwände. Gott hatte gar nicht groß irgendwas zu sagen in diesem Moment. Das gehört zum Leben dazu. Rekordernte, plan damit, freu dich dran und dann ist gut. So. Also Gott hatte nichts einzuwenden. Der Bauer plant vor sich hin, er redet mit sich selbst, rechnet alles aus, alles gut. Und als er anfängt zu träumen, hört er auf einmal die Stimme, du Idiot, und zwar von Gott selbst. Ja? Völlig unverhofft. Der wird sich ziemlich erschrocken haben. Vielleicht noch mehr als einige von euch gerade. Also völlig unverhofft. Manchmal klopft Gott nicht leise an, sondern er platzt dazwischen und er holt uns förmlich aus dem Träumen raus. Und dann ist natürlich knallhart, was dieser Bauer hier gesagt bekommt. Heute Nacht wird dein Leben von dir zurückgefordert werden. Ja, dem Bauer wird gesagt, das war's. Das war's. Ja, es gibt keinen Morgen mehr. Rekordernte hin oder her. Ja, Scheunen hin oder her. Pläne, Zukunft. Sorry, aus deinen Träumen wird nichts. Essen, trinken, genüsslich. Nee, ist nicht mehr. So. Jetzt die Antwort auf unsere Frage. Was hat dieser Bauer falsch gemacht? Der Bauer ist einer Lüge aufgesessen. Die hatte er auf einmal in seinem Kopf und der ist er gefolgt. Und das ist eine Lüge, mit der jeder Mensch, auch wir, konfrontiert sind, nämlich die Lüge, dass unser Bedürfnis nach Sicherheit, nach Ruhe, nach tiefer Zufriedenheit, nach echter Lebensfreude von dem befriedigt werden können, was man im Leben so ansammeln kann, was wir so ansammeln können. Ich sage diesen Satz nochmal. Der Bauer ist der Lüge aufgesessen, dass unser Bedürfnis nach Sicherheit, nach Ruhe, nach Zufriedenheit, nach echter Lebensfreude von dem befriedigt werden können, was wir in diesem Leben so alles ansammeln können oder angesammelt haben. Ob Geld oder Besitz oder Wohlstand oder Pluspunkte oder Anerkennung bei anderen oder Verdienste, das habe ich mir erarbeitet und so weiter. Ja, dieser Bauer lässt sich von den falschen Dingen das zuspielen, was man sich nur von Gott zuspielen lassen kann. Der Bauer gibt normalen Dingen des Lebens, ja, das Mandat quasi, dass sie über seine Zufriedenheit bestimmen dürfen. Er hängt seine Zufriedenheit nicht an Gott selbst, sondern an die Dinge, an seine Umstände. Ja, und wer kennt das nicht? Und dem Bauer wird hier quasi gesagt, morgen wirst du sterben, noch in dieser Nacht wirst du sterben. Die besten Umstände dieser Welt geben dir die Sicherheit, die du dir wünschst, nicht. Sie können es nicht. Sie haben dafür nicht die Kraft, das Mandat. Sie sind dafür nicht da. Das macht sie nicht schlecht. Man muss sie auch nicht abwerten. Geld, Besitz, Wohlstand kann man annehmen und genießen. Aber dass sie einem eine Sicherheit geben können, nein. Der Bauer muss das bitter erfahren. Nichts auf dieser Welt gibt mir die Sicherheit, die nur Gott mir geben kann. Man könnte das auch ganz komprimiert runterbrechen, vielleicht auf die Formel. Der Bauer erklärt schöne Lebensmittel, ja, schöne Lebensumstände, er erklärt schöne Lebensmittel zu seiner Lebensmitte. Ja, er erklärt schöne Lebensmittel zu seiner Lebensmitte. Wenn ich erst dann, ja, endlich habe ich die Sicherheit, mich ausruhen zu können, fröhlich zu sein und so weiter. Diese Geschichte sagt, das ist eine Lüge. Ja, sie können es nicht. Deine Umstände können dir das nicht geben. Seien sie noch so gut. Und dieser Bauer muss das durch die Ankündigung des Todes erst bitter erfahren, dass nichts, was man in dieser Welt angehäuft hat, ihm echte Sicherheit geben kann. So, diese Sicherheit ist also eine Scheinsicherheit. Und gerade, das sage ich mal vielleicht an die meisten von uns, aus Teilen der Welt, vielleicht aus Dritte Weltländern würden sagen, ja, das gilt jetzt allen Menschen, die in Wohlstandsländern leben. Ja, wer ein geregeltes Einkommen hat, wer ein bisschen was zur Verfügung hat, sei mal dahingestellt, wie viel, ja, aber wer ein bisschen was zur Verfügung hat, der steht in der Versuchung, seine Zufriedenheit genau daran zu hängen. Oder auf den zu gucken, der noch ein bisschen mehr hat. Und dann vielleicht sich noch mehr Zufriedenheit davon zu versprechen. Ja? Also man darf gerne Dinge genießen, man darf auch gerne Dinge besitzen, das tun wir alle. Aber sie machen mich im Herzen nicht reicher. So, wenn man sie hat, machen sie einen nicht reicher. Wenn man sie nicht hat, machen sie einen nicht ärmer. Und das, was wir den Bauern voraus haben, schlicht und ergreifend, man braucht ja gar kein Mitleid mit diesen Bauern haben, das ist eine konstruierte Geschichte, wisst ihr noch, den Bauern gibt es gar nicht. Also Mitleid ist ganz falsch an dieser Stelle. Das, was wir ihm voraus haben, wir leben. Das tut dieser Bauer nicht, zumindest in dieser Geschichte nicht mehr. Ja, wir leben. Also wir können uns was zeigen lassen, wir können was an diesen Bauern lernen. Und deswegen ist diese Geschichte auch mit einer Frage Gottes verbunden, nämlich der Frage, wer darf ich eigentlich für dich sein? Das ist mal ganz, ganz ohne Mist. Ja? Wer darf ich für dich sein? Darf ich die Quelle deiner Zufriedenheit sein? Darf ich mitbestimmen, wie gerne du aufstehst, wie gerne du in den Tag startest, wie freundlich du durchs Leben läufst? Oder wie dankbar du gerade ins Bett gehst oder was auch immer. Darf ich das eigentlich sein? So, das ist die Frage. Stehe ich über deinem Geld und deiner Wohlbefindlichkeit, deiner Unzufriedenheit, deinem Besitz, deinem Haus, deinem Kontostand, deiner Arbeit, was auch immer? Oder bin ich nur der, das kommt allzu leicht vor, oder bin ich nur der dir helfen soll, diese Dinge zu bekommen? Ja? Bin ich nur der dir helfen soll, diese Dinge zu bekommen? Gott segne mich mit Gesundheit, mit Geld, mit einer Arbeit, mit was weiß ich. Ja? Da steckt manchmal dieser verkappte Versuch dahinter, dass diese Dinge mir erst das geben, was ich mir hoffe. Gott selbst nicht. Und das, auf das zielt diese Geschichte. Also, die erste große Lehre, und damit schließe ich, die zweite kommt dann am nächsten Sonntag, die erste große Lehre, die wir aus dieser Geschichte ziehen können, heißt, und bevor ich das sage, schiebe ich vorweg, ich stelle mich hinter den Text, das heißt, jetzt kommt nicht das, was Olli denkt, Weil da könnte man gleich denken, was hat dieser junge, noch gesunde Typ dann einem vielleicht älter werdenden, vielleicht kranken Menschen zu sagen? Hat er eigentlich das Mandat? Er hat das doch noch gar nicht durchgemacht. Dieser Text sagt was zu uns und ich spreche es nur aus. Also, die erste große Lehre ist, gib den Dingen in deinem Leben den Platz, den sie verdienen. Lass Geld Geld sein, du hängst nicht dran. Du musst weder besonders fröhlich sein, wenn du genug hast, noch besonders betrübt, wenn du wenig hast. Und neidisch brauchst du auch nicht sein. Ja, beides wäre eine falsche Form der Abhängigkeit. Dann lass Erfolge Erfolge sein. Guck auf die Erfolge deines Lebens und lass deine Erfolge Erfolge sein. Du hängst nicht dran. Es braucht keinen besonderen Stolz bei Erfolgen und keine Scham bei Misserfolgen. Das passiert einem ganz leicht. Wenn wir schon nicht so viel Erfolg haben wie andere, ja, dann definieren wir uns ganz oft über unsere Misserfolge, über das, was nicht gut lief, wo wir nicht gut drin sind. Ja? Lass das. Lass Erfolge Erfolge und Misserfolge Misserfolge sein. Lass Verletzungen Verletzungen sein und verbittere nicht daran. Lass Krankheit Krankheit sein. Du hängst nicht daran. Ja? Ich kann ja nicht mehr so viel. Das ist ein Satz, den ganz viele, auch ältere Menschen, gerade ältere Menschen, im Kopf haben und auch im Herzen haben. Und so manch ein älterer Mensch definiert sich auch gerne darüber, was er nicht mehr kann. Diese Geschichte lädt diese Menschen ein. Ja, das mag sein, das ist nicht falsch. Du kannst nicht mehr das, was du früher konntest. Im Übrigen, das wird jeden von uns treffen, mich auch. Aber bleib fröhlich. Du hängst nicht dran. Ja, bleib fröhlich. Lass dir die Schönheit und Leichtigkeit des Lebens und die Dankbarkeit nicht nehmen. Ja, für die Lebensmittel dürfen Lebensmittel bleiben. Das ist ihr Platz. Für die Lebensmitte eignet sich nur Gott. Das ist die Einladung. Okay? Ich habe am Anfang gesagt, ich hoffe, dass ihr in diesem Text was erahnt von Gott selbst. Gott spricht zu Menschen, hat er schon immer getan. Und deswegen wieder unsere zwei Fragen, die ihr kennt. Was sagt Gott dir? Und die zweite, wenn es dran ist und damit es nicht nur in der Theorie bleibt, was tust du daraufhin? Vielleicht ist die ein oder andere Frage gerade wichtiger und mehr dran. Aber geht davon aus, dass Gott heute noch spricht und vielleicht heute ganz besonders zu dir. Frag dich das. Kurze Zeit der Stille und dann gibt es ein passendes Lied dazu. Amen.
dann kommt dir gleich.
Sanftmütig führst du mich hin zu deinem Licht. Ich darf bei dir. Der Mittelpunkt in meiner Schwäche, der Mittelpunkt.